Bernhard Kegel ist von Haus aus Wissenschaftler, genauer gesagt Biologe. Er hat an der Universität gearbeitet. Er hat auch mal im Auftrag des Berliner Senats ein Monitoring der Naturschutzgebiete in Berlin geleitet. Dann hat er angefangen, Bücher zu veröffentlichen. Und das hat ihm, wie auch dem Publikum, so gut gefallen, dass er jetzt seit 1997 als freier Autor lebt, als freier Autor von wissenschaftlichen Romanen und wissenschaftlichen Sachbüchern. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Herr Kegel.
Guten Tag, Frau Führer.
Ja, Ihr neues Buch heißt Tiere in der Stadt, eine Naturgeschichte. Und auf dem Cover sehen wir einen wunderschönen Rotfuchs vor der Skyline von Berlin. Ist der Fuchs jetzt auch ein Berliner?
Nicht nur ein Berliner, er ist ein Großstädter geworden. Und zwar schon eigentlich seit Jahrzehnten. Das begann in Großbritannien schon in den 30er Jahren. Damals gab es im restlichen Europa kaum Füchse in den Städten. Warum das ausgerechnet in England so früh losging, kann eigentlich niemand so richtig erklären. Aber es hat dazu geführt, dass die britischen Füchse, Stadtfüchse, die bestuntersuchten sind. Mittlerweile weiß man aber auch über die Füchse in anderen Städten recht gut Bescheid. In Berlin gibt es ziemlich genau 2500 Füchse. In britischen Städten gab es zum Teil ein Vielfaches davon. Und der Fuchs ist ja so eine Art Symboltier fast geworden für das Eindringen von Wildtieren in die Stadt, was die meisten Menschen ja doch sehr verwundert zur Kenntnis nehmen. Stadt und Wildnis, das scheinen zwei Dinge zu sein, die sich eigentlich ausschließen. Wir müssen ja mehr und mehr zur Kenntnis nehmen, dass das aus Sicht der Tiere ganz anders ist. Und im Grunde auch schon immer anders war. Denn das, was wir jetzt erleben, ist keine neue Erscheinung. Vor 100 Jahren ist die Amsel in die Städte eingewandert. Das war vorher ein ganz scheuer Waldvogel. Und so können wir praktisch jede Zeit nehmen und wir werden irgendwelche Tierarten finden, die damals gerade den Weg in die Städte gesucht haben.
Ja, Ihr Buch beginnt ja mit einer Beschreibung eines kleinen Parks, der übrigens direkt vor dem Deutschlandradio Kultur liegt, also meinem Arbeitsplatz, den ich auch jeden Morgen durchquere, wo Sie einen Reiher beobachten, der da an diesem wirklich ziemlich kleinen Teich da sitzt und sich dann ab und zu einen Goldfisch schmecken lässt. Wir sollten aber vielleicht doch fairerweise sagen, dass es um diese schönen Tiere, Füchse und Reiher zwar auch geht in Ihrem Buch, aber doch weite Strecken sich kleineren und bei Menschen nicht so beliebten Lebewesen widmet. Dazu kommen wir gleich noch. Ich würde erst noch mal gerne zu dieser Ausgangsfrage zurückkehren, die Sie gerade so angedeutet haben. Also der Mensch offenbar liebt die Stadt, die Städte wachsen, es gibt immer mehr Städte, immer neue Städte und immer größere Städte vor allem. Und in der Folge offenbar des Menschen ziehen auch viele Tiere in die Stadt. Und Sie haben sich ja so die Frage gestellt, also der Reiher ist die eine Beobachtung, warum eigentlich und welche Tiere sind das?
Also paradoxerweise ist der Zustand der Stadtnatur, wie wir ihn heute sehen, die so reichhaltig ist wie noch nie zuvor in der Geschichte, eigentlich das Ergebnis der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Vorher waren die Städte mehr oder weniger abgeriegelte, steinerne Gebilde, die von großen Stadtmauern umgeben waren, die auch größere Tiere ausgeschlossen haben. Im Zuge der Industrialisierung explodierten die Städte, weiteten sich ins umgebende Land aus und Stadt und Land verzahnten sich in einer Weise, wie man das vorher überhaupt nicht kannte. Und dadurch sind also sehr viele Berührungsflächen entstanden. Es gab Eingemeindungen über Eingemeindungen. Kamen Lebensräume in die Stadt, die vorher in einer Stadt gar nicht existierten. Wälder, Reste der Agrarlandschaft, Seen. Moore, das sind heute so Reste, die häufig in den Städten unter Naturschutz stehen, Naturschutzgebiete, die da besser geschützt werden oft als im weiten Land. Und zusammen mit dieser Verzahnung und mit diesen vielen Lebensräumen sind eben auch viele Tierarten in die Städte gekommen oder fanden dort nun einen Lebensraum, den es vorher gar nicht gab.
Stadtnatur, haben Sie gerade gesagt, das ist ja ein zentraler Begriff in Ihrem Buch. Und ich fand interessant, dass Sie so zeigen, also nicht nur, wie rasant sich Städte verändern. Berlin ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Man denke einfach jetzt mal an die letzten 50, 70 Jahre, wie sich die Stadt verändert hat. Und genauso rasant verändert sich auch die Stadtnatur. Das heißt, Tiere kommen, die anderen gehen.
Das ist sozusagen eine der Voraussetzungen. Wenn man in der Stadt überleben will, dann muss man sich diesem Tempo irgendwie anpassen. Oder man muss ein Leben führen, das dieses Tempo der Veränderung irgendwie aufnimmt. Tierarten, die also jetzt auf eine sehr kontinuierlich immer gleichbleibende Umgebung angewiesen sind, die sind natürlich in weiten Teilen der Stadt, finden die keinen Lebensraum. Das ist eine Eigenschaft der Städte, diese Dynamik, dieses Kommen und Gehen, und das ist genauso eine Eigenschaft der Stadtnatur, die sich da etabliert hat.
Aber viele finden ja doch einen Lebensraum, und man muss, als Mensch ist man ja doch irgendwie verwundert. Also auch wenn wir gerne in der Stadt leben, sind wir doch auch gerne mal weg, weil der Lärm und der Dreck, und es ist alles so eng und so warm und so dicht. Was ist denn aus Sicht einer Amsel oder eines Fuchses, was ist denn eine Stadt für die, falls Sie sich jetzt mal in eine Amsel hineinversetzen könnten, Herr Kiegel?
Also der Lärm ist zweifellos etwas, was Tiere genauso stresst wie die Menschen. Das ist ein Thema für sich, da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Ansonsten ist einiges, was Sie eben aufgezählt haben, genau attraktiv für Tiere. Also Dreck, sprich Abfall, der irgendwie rumliegt, ist Nahrung für Tiere. Für die Amsel, wenn Sie die gerade angesprochen haben, sind unsere großen, gedüngten, gewässerten Rasenflächen in den Städten also unübertroffen als Nahrungsquelle wegen der Regenwürmer. Die Regenwürmer sind gemessen an der Biomasse die zweithäufigste Lebensform in der Stadt nach dem Menschen. Also es gibt, wenn man sozusagen alle Regenwürmer auf eine Waage legen würde in der Stadt, dann würden sie in ihrem Gewicht nur vom Gewicht der Menschen übertroffen werden. Und das ist ungeheuer viel Nahrung für andere Tiere, unter anderem auch für Füchse übrigens. Füchse ernähren sich in manchen Städten zu einem hohen Anteil auch von Regenwürmern. Mhm. Das andere ist dann eben Kompost, weggeworfene Lebensmittel, in den Gärten Beeren, Früchte. Füchse sind also in hohem Maße auch Vegetarier. Und das, wovon sie sich also in der freien Natur in Anführungsstrichen ernähren, nämlich Mäuse in hohem Maße, das spielt in der Stadt für die Ernährung der Füchse kaum eine Rolle.
Dann fangen wir jetzt mal an, über die Tiere zu sprechen, denen Sie sehr viele Seiten, Sie merken, ich rutsche mir hier schon zurecht, sehr viele Seiten in Ihrem Buch widmen, nämlich den Parasiten, also Bettwanzen und Hausstaubmilben und so weiter. Ich war ganz tapfer und habe mich nicht gekratzt, während ich mich da durch diese akribischen Beschreibungen, sind auch schöne Zeichnungen dabei, dieser süßen Tierchen. Und der Mensch stellt sich ja die Frage, er führt ja, seitdem es ihn gibt, einen Krieg gegen die Parasiten, den er offenbar nie gewinnen wird. Man stellt sich ja die Frage, warum gibt es diese Biester überhaupt? Also sie ärgern nicht nur uns, es gibt auch Hundeflöhe, Katzenflöhe.
Ja, also die Körper lebender Organismen und sozusagen ihr engstes Lebensumfeld, wie die Nester und so weiter, sind der drittgrößte Lebensraum, den es auf der Erde gibt, neben dem Land und dem Wasser. Und die Evolution wäre ja ein extrem ineffektiver Prozess, wenn sie diesen riesigen, extrem nährstoffreichen Lebensraum nicht auch versuchen würde zu nutzen. Diese Plagegeister, die, über die wir da uns ärgern in unseren Wohnungen und Häusern, die gibt es schon seit Millionen Jahren in den Bauten von Tieren. Und also wir hätten sozusagen die Vögel fragen können, was wir uns in unsere Wohnungen und Häuser holen, wenn wir ihnen reichlich beheizten, wohltemperierten Wohnraum zur Verfügung stellen, wenn wir uns reichlich Naturmaterialien in die Wohnung holen. Dafür gibt es überall gibt es im Tierreich Interessenten für all das. Und die dauert nicht lange, bis die sich dort einfinden.
Und wieso hätten wir die Vögel fragen können?
Weil in den Nestern von Vögeln, es ist ein unbeschreibliches Gewimmel von Flöhen, von Wanzen, von Milben. Also all diesen Tieren, die wir auch aus unseren Wohnungen kennen. die haben da schon seit Millionen Jahren von Jahren existiert. Und als dann die Menschen eben auch solche großen Tierkolonien bildeten, die Städte, dann war das nur eine Frage der Zeit, bis die Einladung angenommen wurde.
Also die Stadt ist eine Kolonie im Grunde, also wie eine Vogelkolonie, oder?
Aus Sicht der Tierwelt ist die Stadt nichts anderes als eine riesige Tierkolonie einer einzigen Tierart, nämlich uns.
Mit unseren Nist- und Schlafplätzen.
Mit reichlich Lebensraum, wohltemperiert, wie gesagt, und überreichlich mit Nahrung versorgt.
Ich fand ja interessant, Sie schildern, wie Schwalbennester, also aus meiner jetzt ganz menschlichen Warte, verseucht sind, geradezu mit Zecken, glaube ich, oder nee, waren es auch Wanzen.
Ja.
Und sehr vielen Parasiten, wenn die sozusagen draußen in etwas naturnahen Räumen nisten, aber unter Brücken sind es viel weniger Parasiten. Und das ist sozusagen ein starkes Argument für die Schwalbe dann doch in der Stadt zu nisten, oder?
Genau, das ist sicherlich in der Stadt für die sehr viel angenehmer. Auch Krankheitserreger sind in der Stadt nicht so häufig wie auf dem Land. Und was für ganz viele Tiere eine wichtige Rolle spielt, ist, sie werden nicht bejagt. Das ist für die Füchse zum Beispiel, für alle größeren Tiere ganz entscheidend. Die Städte sind ein relativ sicherer Lebensraum für sie. Erstmal verwunderlich so im ersten Moment, aber es ist so, und das führt zu diesem Ergebnis.
Ja, und auch bei den Parasiten, das fand ich auch sehr interessant, gibt es so Moden, also weiß ich, Moden oder Konjunkturen? Also wir haben heute vergleichsweise wenig unter Flöhen zum Beispiel zu leiden. Auch Läuse sind sehr stark zurückgegangen. Mhm. Dafür fühlen sich jetzt wieder die Bettwanzen bei uns wohl. Sie schreiben, die erlebe zurzeit ein überraschendes Comeback. Da dachte ich wie so an einen abgehalfterten Schlagersänger, der dann doch wieder ein Comeback feiert. Und sogar Züge mussten schon angehalten werden von der...
Ja, also das sind schon Züge der Deutschen Bundesbahn, mussten Waggons ausgetauscht werden, weil sie also mit Bettwanzen verseucht waren. Es ist tatsächlich so, die Bettwanze feiert weltweit ein Comeback, die war nie weg natürlich.
Und in den feinsten
Aber durch den Reiseverkehr und durch die Globalisierung, durch den immensen Waren- und Reiseverkehr gelangen die jetzt natürlich aus den Orten, wo sie überlebt haben, wieder zurück sozusagen in die Zentren der westlichen Welt. Es gibt so ein schönes Zitat von dem Sommer, dem ehemaligen Zeitherausgeber aus New York, wo wirklich Orte von Bettwanzen befallen waren oder die Bettwanzen Probleme hatte, was man nicht glauben will. Das ist das UNO-Hauptquartier, das sind große Kinos, das sind große Shops in den Einkaufszentren gewesen. Es ist kein Sauberkeitsproblem, das ist
große
kein Problem.
Hotels, der feine Hotels.
Sehr große Hotels, auch in Berlin, in allen großen Städten. Also das, man muss nicht glauben, wenn man jetzt in das luxuriöseste Hotel geht, bliebe man davon verschont. Es kann einem überall erwischen. Und wie gesagt, es ist kein Hygieneproblem. Das hat nichts mit Dreck oder Sauberkeit zu tun. Es ist einfach durch den Reiseverkehr werden diese Tiere überall hin verschleppt. Und das Wissen über diese Tiere ist auch verloren gegangen. Ja? Früher haben die Leute das gerochen, wenn ein Raum mit Bettwanzen befallen war. Die haben so einen ganz charakteristischen Geruch. Das erkennt heute kein Mensch mehr, ist deshalb also auch nicht gewarnt. Eine Vorsichtsmaßregel, die ich gelesen habe, ist die, wenn man in einem Hotelzimmer übernachtet, dann sollte man seine Koffer nicht unbedingt auf den Teppichboden direkt an der Wand abstellen, sondern vielleicht auf dem gefliesten Badezimmer. Da fühlen sich die Bettwanzen nicht so wohl.
Ich bin leider gestern schon eingecheckt in mein Hotel und das habe ich schon mal falsch gemacht. Also man sieht Tiere in der Stadt, das sind nicht nur die schönen und süßen hier, wie der Fuchs, sondern Bettwanzen.
Wenn ich dazu noch kurz was sagen darf. Also das unterscheidet, glaube ich, mein Buch wesentlich von vielen anderen zu diesem Thema. Kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass ich von Hause aus Insektenkundler bin. Aber wenn man über Stadtnatur schreibt oder über Stadtfauna und all das wegließe, Das wäre in etwa so, als würde man Neapel als einziges Natur, als einziges Architektur- und Kulturwunder darstellen und nichts über die Mafia sagen, nichts über den Müll sagen, nichts über Bestechung sagen, nichts über die Bedrohung durch den Vesuv sagen. Also Stadtnatur besteht, das ist die Wahrheit, mit der wir uns arrangieren müssen, zu einem nicht geringen Teil aus solchen Tieren, die wir am liebsten zum Teufel wünschen würden.
Ja, und zu den Bettwanzen gesellen sich die Hausstaubmilben, die sich offenbar stark vermehren und leicht zu Allergien führen können, was also wirklich ein Risiko darstellt. Und offenbar ist das ja so etwas wie, wie soll man mal sagen, ja, der Preis sozusagen der Großstadt. Denn auf dem Land gibt es auch solche Allergien und solche kleinen Tierchen auch weniger. Das ist dann, was wir dafür bezahlen, dass wir, also wir jetzt in Berlin zum Beispiel 3 Opern haben, viele Kinos.
Naja, also die Opern haben da vielleicht nichts mit zu tun. Aber na klar, je mehr Menschen, je mehr Tiere auf engem Raum zusammenleben, desto mehr potenzielle Nahrung für Parasiten und anderes lästiges Getier. Das ist die logische Konsequenz und da führt auch kein Weg dran vorbei.
So, jetzt verlassen wir aber mal diese unschönen Tierchen und kommen wir zu einem anderen Aspekt der Stadt, was ich schon so erfahren habe, wenn ich von der Großstadt ins Umland fahre, was Sie aber auch noch mal genau beschreiben und mit Studien belegen. In der Stadt ist es wesentlich wärmer als im Umland oder auf dem Land. Und das hat ja auch ganz schöne Folgen. Also im Hochsommer für uns Menschen manchmal nicht so schön, aber in Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg wachsen zum Beispiel Feigenbäume und in anderen Städten nisten Papageien. Das ist doch eigentlich etwas, was uns gut gefallen müsste.
Ja, das beklage ich auch keineswegs. Wir werden allerdings in Zukunft, wenn die Prognosen über die Erwärmung so eintreffen, wie sie im Augenblick stehen, auch zunehmend Probleme in der Stadt bekommen. Es ist ja nicht alle Menschen begeistert von dieser Hitzeglocke, die über der Stadt liegt. Und das wird natürlich zunehmen. Für Tiere und Pflanzen ist es ein Segen, weil diese Wärme bewirkt, dass die Zahl der Frosttage im Winter merklich kleiner ist als im umgebenden Land. Die Schneedecke ist kleiner, also da können Sie viele, viele Eigenschaften aufzählen, klimatische Eigenschaften, die in der Stadt sich unterscheiden vom umgebenden Land. Und das führt dazu, dass viele Organismen, Pflanzen und Tiere in der Stadt leben können, die außerhalb der Stadt gar nicht existieren können. Ein besonders schönes Beispiel ist der Götterbaum. Das ist ein asiatischer Baum, der mittlerweile zu unseren häufigsten Stadtbäumen gehört. Der kann im Grunde nur in den überwärmten Innenstadtbereichen bei uns wachsen und nimmt dann zum Stadtrand her immer mehr ab und dann irgendwann finden sie überhaupt keine Götterbäume mehr. Das kann sich ändern, das ist ja überhaupt alles immer im Fluss. Ja. Das ist immer ein Prozess, das ist nie ein statisches Gebilde dieser Stadtnatur. Auf jeden Fall führt diese Überwärmung der Stadt zu diesem großen Reichtum an Pflanzen und Tierarten.
Aber wo Sie das gerade gesagt haben, wie sich der Götterbaum in der Stadt verteilt, das gilt ja auch für viele andere, also Pflanzen wie auch Tiere, dass offenbar so eine Stadt, also auch wenn wir eine Großstadt nehmen wie Berlin oder Leipzig, ist ja trotzdem im Vergleich zum Rest des Landes eigentlich ein kleiner, eng umgrenzter Raum, ganz viele kleine verschiedene Biotope enthält. Also was in dem einen Viertel gilt, das ist dann schon 2 Straßen weiter, gibt es das dann schon nicht mehr.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Städte konkurrieren ja auch miteinander mittlerweile mit der Zahl der Vogelarten etwa, die in ihren Leben oder der Zahl der Schmetterlingsarten. Keine Stadt ohne irgendeine Hochglanzbroschüre über die Vogelwelt, die da lebt. Und die Botschaft dahinter ist natürlich, sehen Sie mal, auch die Tiere fühlen sich bei uns wohl, den Menschen wird es also erst recht gut gehen. Und da steckt doch, also Etikettenschwindel wäre vielleicht zu viel gesagt, aber Städte sind nur deshalb so artenreich, weil sie eben, wie Sie es eben gesagt haben, ein Mosaik von unterschiedlichsten Lebensräumen darstellen. Auf engstem Raum, das kennt jeder, der eine Straße lang geht, haben sie die unterschiedlichsten Biotoptypen sozusagen, würde man als Biologe sagen, nebeneinander, Gärten, Parks, Friedhöfe, Baumscheiben, Hinterhöfe. All das unterscheidet sich klimatisch und von der Tierwelt, die da leben kann. Und nur in der Summe kommt diese hohe Artenzahl zusammen. Wenn Sie jetzt Wälder etwa in der Stadt mit Wäldern auf dem Land vergleichen würden, dann würde der Wald auf dem Land immer viel besser abschneiden. Mhm. Ja? Und insofern, und es gibt eigentlich keinen öderen Lebensraum als komplett versiegelte Innenstädte, wo kaum noch Grün existiert. Das heißt, diese Aussage so pauschal, die Stadt ist so artenreich, müsste man eigentlich präzisieren und sagen, die Stadt ist deshalb so artenreich, weil sie so ungeheuer vielfältig ist.
Und weil es meistens so einen grünen Randstreifen gibt, der da mit drin ist.
Wenn man genau mal guckt, wo viele dieser Tier- und Pflanzenarten leben, dann wird man feststellen, diese leben ganz am äußersten Stadtrand. Genau.
Also es ist dann, und in der Innenstadt geht es dann doch eher monoton zu, wie auch in der Vogelwelt. Wir hatten vorhin schon einmal kurz über die Amsel gesprochen, die eigentlich Waldamsel heißt. Mhm. Und sich jetzt seit 100 Jahren äußerst wohlfühlt in der Stadt. Wie kommt denn das? Warum ausgerechnet die Amsel? Andererseits, Moment, ich habe mir eine Zahl notiert. Die Zahl der europäischen Haubenlerchen ist seit 1998 um 98% zurückgegangen. Also die gibt es fast gar nicht mehr.
Ja, also die wird kaum ein Großstädter noch kennen, die Haubenlerchen. Das war aber nach dem Krieg zum Beispiel ganz anders. Da hatten wir halt diese riesen Freiflächen, die vom Kriegsschutt entrümmert wurden. Und da war die Haubenlerche sehr häufig. Nun, die Haubenlerche mag eben trockene, spärlich bewachsene Flächen, die in der Stadt kaum noch vorhanden sind. Die Amsel mag eben diese Parks und Gärten mit den üppig gewässerten Rasenflächen, die in der Stadt immer häufiger werden. Deswegen wird die eine immer häufiger in der Stadt, die andere immer seltener.
Wir sind ja, glaube ich, alle aufgewachsen mit einem Vogel, dem Spatz, nämlich dem sprichwörtlichen. Also korrekt heißt er, glaube ich, Haussperling, aber ich nenne ihn mal weiter Spatz. Und das ist ja verwirrend. Der ist ja auch aus vielen Städten verschwunden, aber nicht aus allen. Und warum ist das so? Weiß man das bei ihm?
Also das ist eigentlich mehr oder weniger ein großes Rätsel. Die englische Zeitung Independent, die hat vor einigen Jahren mal einen Preis ausgelobt für den Wissenschaftler, der diesen Rückgang der Spatzen erklären kann. Es wird in England besonders ausgeprägt. Also in manchen Londoner Parks werden Sie keine Haussperlinge mehr sehen. In Hamburg sind sie um 80% eingebrochen. Aber das ist ganz unterschiedlich von Stadtbezirk zu Stadtbezirk. Und in Berlin zum Beispiel geht es ihnen weiterhin gut, in Paris geht es ihnen weiterhin gut. Deswegen ist es sehr schwierig zu beantworten, woran es eigentlich liegt. Eine Erklärung ist die, dass die Insekten in der Stadt einfach sehr viel seltener geworden sind. Das wird jeder Großstädter bestätigen. Es gibt kaum noch Fliegen, die einem ins Zimmer fliegen. Und Spatzen, wie viele andere Vogelarten, sind für die Aufzucht der Jungen auf Insekten angewiesen.
Und gibt es in Hamburg so viel weniger Insekten als in Berlin? Das würde mich dann doch wundern.
Das ist eine Frage, die bisher noch nie wirklich untersucht worden ist. Ja? Das ist für mich auch ein Rätsel gewesen, weil das Nahrungsangebot in der Stadt ist ja eigentlich ganz entscheidend dafür, wer da nun leben und überleben kann. Und man hat tatsächlich bisher keine Untersuchung darüber gemacht, ob die Nahrung wirklich weniger geworden ist. Es hat auch sozioökonomische Gründe, das hat man in England festgestellt. In den Städten der Spatz wird dort eher ein Vogel der Unterschichten-Stadtviertel, während in den reichen Stadtvierteln die Gärten in ganz anderer Weise bepflanzt werden, mit ganz anderen Pflanzen, die den Spatzen offenbar nicht so gut gefallen. Die Vorgärten werden asphaltiert, um Platz für die Autos der Familie zu schaffen. All das unterbleibt in den eher ärmeren Stadtvierteln, sodass der Spatz da noch häufig ist, während er in den besseren Vierteln verschwindet. Also da wird sicherlich ganz vieles eine Rolle spielen.
Und deswegen hat das reiche Hamburg inzwischen nur noch so wenige Spatzen. Das wäre
möglicherweise.
Das wäre dann logischer. Aber wenn wir jetzt mal so betrachten, also Spatz, Haubenlerche, was hatten wir, die Amsel, über den Fuchs haben wir gesprochen, die Parasiten lassen wir jetzt mal weg. Kann man grundsätzlich sagen, welche Tiere es eher schaffen, in der Stadt zu überleben oder die sich überhaupt die Stadt aussuchen als Lebensraum, um es mal so zu formulieren, als andere?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt sicherlich Voraussetzungen, die nicht hinderlich sind, wenn man in die Stadt ziehen möchte. Also etwa hinsichtlich der Nahrungswahl nicht sehr anspruchsvoll zu sein. Dass der Fuchs heute, dass es denen in Städten so gut geht, liegt daran, dass er im Grunde ein Allesfresser ist, der mit unterschiedlichster Art von Nahrung auskommen kann.
Und lärmtolerant müssen die Tiere sein.
Sie müssen lärmtolerant sein. Das ist allerdings etwas, was Vögel zum Beispiel, die der Lärm besonders stört, weil sie ja akustisch kommunizieren, offenbar schon außerhalb der Städte gelernt haben. Auch dort gibt es Geräusche, vor allen Dingen andere Vögel. Und das ist für Vögel ein Problem. Und sie haben offenbar schon außerhalb der Städte gelernt, mit diesen Störgeräuschen klarzukommen. In der Stadt hat das natürlich noch eine andere Dimension. Da reagieren sie zum Teil so, indem sie zu anderen Zeiten singen, etwa nachts plötzlich. Oder sie singen sehr viel lauter. Sie schreien und brüllen regelrecht. Die Nachtigallen erreichen eine ungeheure Lautstärke, hat man in Berlin untersucht. Oder sie verschieben die Frequenzen ihres Gesanges so, dass sie mit dem Lärmpegel der Stadt nicht mehr so viel interferieren. Das hat man also auch in vielen Städten beobachtet, eigentlich in ganz Europa. Das ändert sich aber sofort in dem Moment, wo der Lärmpegel sinkt. Also an den Wochenenden sinkt die Nachtigall sehr viel leiser, weil der Geräuschpegel der Stadt auch geringer ist.
Was können denn wir Menschen, wenn wir nun schon in der Stadt leben und vielleicht dann auch mal das Auto stehen lassen und so weiter, aber was können wir denn sonst eigentlich dazu beitragen, dass unsere Stadtnatur möglichst vielfältig erhalten bleibt, dass wir nicht nur Amseln haben? Zum Beispiel?
Also das Wichtigste wäre, dass man die Schmuddelecken toleriert. Besonders artenreich sind nicht die schön gepflegten Parks und Vorgärten, sondern besonders, sagen wir mal, interessante und reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt hat man an Brachflächen, die einfach dem Wildwuchs überlassen werden. Die waren nach dem Krieg unheimlich häufig in allen deutschen Großstädten, in allen kriegszerstörten Städten. Das hat sicherlich auch zu diesem hohen Artenreichtum beigetragen. Aber die werden immer weniger. Man findet ja sowas kaum noch. In meiner Jugend war das ein prägender Eindruck in Berlin. Überall gab es Trümmergrundstücke, die sich selbst überlassen waren. Heute wird sofort wieder neu gebaut. Und es gibt ja jetzt Bemühungen, etwa in Berlin sind ja neue Parks gerade eröffnet worden auf ehemaligem Bahngelände, das auch über Jahrzehnte hin sich völlig ungestört entwickeln könnte, dass man solche Parks und solche Grünflächen versucht zu kombinieren mit wild gewachsenen Flächen, sodass beides nebeneinander existieren kann. Das wäre sicher etwas, was der Stadtnatur zugute käme.
Und man sollte auch dann nicht sofort zu Hacke und Hake greifen und solche Brachflächen dann urbanisieren und dann einen schönen Garten anlegen.
Das würde sicherlich bestimmte Tierarten freuen, aber die große Masse würde es nicht freuen.
Das war Bernhard Kegel, der hat gerade neu sein Buch herausgebracht, Tiere in der Stadt, eine Naturgeschichte, ist erschienen bei Dumont und ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier auf dem Blauen Sofa,
Herr
Kegel. Vielen Dank.